Hekigan Roku, Beispiel 79. Toso und jede Stimme ist des Buddhas Stimme. Engos Einleitung. Der große Weg manifestiert sich selbst auf natürliche Weise. Er ist an keine Regel gebunden. Der Lehrer muss sich keine Mühe geben, seine Schüler unter Kontrolle zu bringen. Sag mir, wer hat je solch ein Beispiel gegeben? Höre das Folgende. Das Beispiel. Ein Mönch sagte zu Toso, man sagt, jede Stimme ist des Buddhas Stimme. Ist das wahr? Toso antwortete, ja, das ist wahr. Der Mönch erwiderte, Meister, erzähle mir nicht, du könntest den Wind zähmen. Toso gab ihm einen Schlag mit seinem Stock. Der Mönch fragte erneut, im Sutra heißt es, derbe Worte und milde Worte, beides führt zum ersten Prinzip. Stimmt das? Toso entgegnete, ja, das stimmt. Der Mönch sagte, Meister, darf ich dich einen Esel nennen? Toso schlug ihn mit seinem Stock. Setschus Gedicht. Toso, Toso, das Rad gerät außer Kontrolle. Ein Schuss, zwei Siege, dieser Schlag, jener Schlag. Schade um den, der über Ebbe und Flut spottet. Er wird hineinfallen und sterben. Wenn er plötzlich wieder erweckt wird, 100 reißende, tosende Flüsse. Ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Ein Mönch sagte zu Toso, man sagt, jede Stimme ist des Buddha Stimme. Ist das wahr? Jede Stimme ist des Buddhas Stimme. Ursprünglich war die Stimme des Buddha geschichtlich genau das, was Shakyamuni Buddha gesagt hat. Was zu Shakyamunis Lebzeiten Buddhas Stimme ist, war vollkommen klar. Das war die Stimme von Shakyamuni. Das ist Buddhas Stimme. Und alles andere war natürlich nicht Buddhas Stimme. Also, hier ist die Lehre, die originale Lehre des Buddha, und das andere ist nicht die Lehre des Buddha. Dann gab es den Buddha nicht mehr. Der Buddha ist vergangen. Dein Körper ist vergangen, wie alle Menschen. Und dann stellt sich die Frage, wenn ich ein Hörer bin, ein Shravaka, jemand, der Erleuchtung dadurch erlangt, dass er die Lehre hört, wie komme ich dann an die Befreiung? Der Buddha ist ja tot. Ich kann ihn nicht mehr hören. die Stimme Buddhas ist ein Waschen. Dieses Problem hat eigentlich jede Religion oder Offenbarung, die einen großen Offenbarer hat, wenn der verschwindet. Das ist im Christentum genauso gewesen. Jesus ist weg. Wie geht's weiter? Wie können wir überhaupt weitermachen? Die Basis, die ursprüngliche Basis, auf der sich alles gegründet hatte, war die Person des Buddha, oder das war das Zentrum. Also konnte man sich danach die Frage stellen, was machen wir jetzt? Können wir überhaupt noch weiter üben? Nun hatte zum Glück der Buddha selbst Anweisungen gegeben für das, was nach seinem Tod passieren sollte, sagt der Pali Kanon. Also der Buddha hatte angekündigt, legendär, dass er jetzt diesmal wirklich sterben wird. Das hatte er vorher nochmal aufgesetzt. Aber diesmal stirbt er wirklich, denn er sagt, er hat alles Wesentliche verkündet. Ich habe euch alles gegeben, was ihr wissen müsst. Und jetzt werde ich wirklich sterben. Das hat er zu seinem Aufwärter Ananda gesagt. Und dann gab es noch die Frage, wie ist es eigentlich mit den Regeln? Die Ordensregel. Der Buddha hat gesagt, die Wichtigen solltet ihr beibehalten, die Unwichtigen könnt ihr anpassen oder weglassen. Das Erste, was man sich fragen würde, wenn man so etwas hört, ist, und welche sind die Wichtigen? Und welche sind die Unwichtigen? Hat Ananda nicht gefragt, warum auch immer. Wurde dafür im Nachhinein heftig getadelt. Denn jetzt war es auf einmal der Willkür überlassen, was denn jetzt die wichtigen Regeln sind und was die unwichtigen sind. Was hat man getan? Man ist auf Nummer sicher gegangen. Man hat gesagt, alle Regeln sind die richtigen Regeln, weil wir wissen ja nicht, ob wir nicht zufällig sonst eine Regel als unwichtig deklarieren würden, die total wichtig ist. Wir behalten alle Regeln bei. Das war das Ergebnis. Die Regel war eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mehr oder weniger kodifiziert, denn es gab ein bestimmtes Verfahren, wie man mit Regelübertretungen umgeht. Das heißt, es gab da eine Feier, Patimokka, und da wurden die Regeln eine nach der anderen aufgezählt. Und dann wurde jedes Mal gefragt, gibt es hier in dieser Versammlung jemand, der sich dagegen vergangen hat. Und wenn jemand gesagt hat, ja, letzte Woche beim Betteln einen kleinen Topf Salz gekriegt, den habe ich unter meine Robe genommen und behalten. Und das war ein Fehler, und hier ist das Salz. Dann war wieder alles gut. Dann war von dieser Übertretung gereinigt. Zum Beispiel, das ist eine der Regeln. Ein Mönch darf kein Salz besitzen. Warum? Weil Salz einerseits benutzt werden kann, Sachen zu konservieren, dann, weil Salz benutzt werden kann, um etwas, was nicht so gut schmeckt, nicht so toll gewürzt ist, nachzuwürzen. Und drittens, weil man Salz hamstern kann, genauso wie Geld oder Bronze. Und bevorraten kann. Bevorraten heißt, sich um das Morgen zu kümmern. Und deswegen wurde eine Regel ausgegeben, ihr dürft kein Salz besitzen. Eine dieser Übertretungen. Wie gesagt, die Regeln waren wahrscheinlich ziemlich genau kodifiziert. Wie die genau entstanden sind, weiß man nicht. Die Vermutung ist, dass sie nach und nach nach Gelegenheit praktisch hinzugefügt wurden. Die Regel zum Beispiel, kein Alkohol zu trinken, sagt die Legende, gab es nicht von Anfang an, sondern irgendwann bei einem Bettelgang bekam ein Mönch von den freundlichen Dorfbewohnern etwas Palmwein. Und da er nicht gewohnt war, Alkohol zu trinken, hatte das die entsprechende Wirkung auf ihn. Er benahm sich also total daneben und bot ein sehr, sehr schlechtes Bild der Mönchsgemeinschaft. Das heißt, er war geeignet, die ganze Lehre, die ganze Sangha in Verruf zu bringen. Wenn die Sangha in Verruf gerät, hat das einerseits die Folge, dass sie keinen Leuten mehr zur Befreiung verhelfen kann und andererseits, ganz praktisch, kriegt dann keine Almosen mehr. Deswegen war dies der Anlass, warum eine Regel eingeführt wurde, Mönche dürfen keinen Alkohol trinken. Bis dahin war es so, nicht nur, dass sie ihn trinken durften, sie mussten ihn trinken. Wenn ein Mönch auf einen Bettelgang geht und er bekommt irgendetwas, muss er es essen. Also kann ich sagen, das mag ich nicht so gern. Bitte keine Pilze für mich. Ich bin Vegetarier, ich esse kein Fleisch, nichts da. Also, wenn da Fleisch in die Schale kommt, muss der Mönch das Fleisch essen. Einzige Ausnahme, er weiß, dieses Fleisch ist extra für ihn geschlachtet worden. Das entsprechende Tier ist für ihn geschlachtet worden. Dann gibt es eine karmische Verbindung. Dann darf und muss der Mönch das Fleisch ablehnen. In allen anderen Fällen hat er nicht das Recht, das zu weisen. Das ist nicht seine Entscheidung. Er nimmt das, was er bekommt. Das waren also die Regeln. Und weil sie rezitiert wurden, in der großen Versammlung, waren sie wahrscheinlich in einer relativ knappen Form schon vorhanden und vielleicht so ähnlich wie Gesetzestexte. Relativ prägnant. Und da es 470 oder so davon gab und man die alle durchrezitieren musste, mussten die natürlich auch ziemlich kurz sein. Die hatten dann auch Kurztitel, das heißt, die mussten nicht jedes Mal komplett rezitiert werden, sondern es wurde einfach nur gefragt, hat jemand die Salzbesitzregel übertreten? Und wenn dann jemand nachgefragt hat, was die Salzbesitzregel ist, dann wurde ausführlich der Gesetzestext ausgepackt, der halt darin besteht, du darfst kein Salz annehmen, du darfst keinen Salz besitzen, du darfst kein Salz weitergeben, du darfst kein Salz bevorraten und so weiter und so fort. Der Teil war also klar, die Regeln. Aber was war denn mit der Stimme des Buddha? Was war mit der Lehre des Buddha außerhalb der Regeln? Für viele Leute waren die Regeln sehr wichtig, weil sie eben auch dazu führen, dass man sich damit identifizieren kann. Bei uns genauso. Wenn irgendeine Regel geändert wird und man auch nur vorschlägt, irgendeine Regel zu ändern, regt sich meistens schon Widerstand, weil wir uns mit unserem Regelwerk hier identifizieren. Aus den zwei Gründen, das haben wir immer so gemacht, beziehungsweise das haben wir nie gemacht. Das Also, die Regeln werden meistens von den Leuten, die sowieso in so einer Gemeinschaft sind, sehr gerne eingehalten. Die Leute, denen die Regeln nicht passen, die sind ja gar nicht erst dahin gekommen. Die haben von Anfang an gedacht, das ist scheiße, das mache ich nicht. Die Leute, die sich darauf eingelassen haben, die werden diese Regeln tragen und konservieren. Allgemein ein Problem bei Gemeinschaften, dass sie sich ihre eigenen Regeln geben und versuchen, sich über diese Regeln zu stabilisieren und ihre Identität zu definieren. Aber eigentlich viel wichtiger als diese Regeln ist natürlich die Lehre des Buddha. Was hat man jetzt mit der gemacht? Gesagt, der Buddha war tot. Also hat man sich wieder an Ananda gewandt. Ananda hatte den Buddha jahrzehntelang begleitet, war jedes Mal dabei, wenn der Buddha irgendetwas erzählt hat. Und hatte, wie man heute sagen würde, angeblich ein fotografisches Gedächtnis. Konnte sich einfach sehr genau an alles erinnern, was der Buddha bei irgendeiner Gelegenheit gesagt hatte. Also gab es eine Versammlung. 500 Ahats, 500 Befreiten. Der arme Ananda war zu diesem Zeitpunkt noch nicht befreit, hat es noch nicht geschafft, als einziger. Aber hatte eine Sondererlaubnis gekriegt, weil er halt dieses Spezialwissen gab, wo die Lehre des Buddha kodifiziert wurde. Das heißt letztendlich, so zumindest die Darstellung, Ananda hat alle Lehrreden des Buddha, an die er sich erinnerte, erzählt. Und das wurde dann festgehalten von den anderen und weitergegeben. Das heißt, so ist ein Kanon entstanden. Und wenn man sich Sutras anguckt, alle Sutras, dann haben sie alle diesen Aufbau. Erstmal erzählt wird, bei welcher Gelegenheit war das, weil so hat Ananda das erzählt. Ich weiß noch, da war ich mit Buddha am Hain der Ambivali. Es war im Sommer, zu Beginn der Übungszeit, und bei diesem Anlass gab der Buddha dem und dem folgende Unterweisung. So fangen wir mal an. Ein Sutra fängt immer damit an, zu erklären, bei welchem Anlass, an welchem Ort, zu wem der Buddha diese Unterweisung gehalten hat. Das ist natürlich so, um zu belegen, dass das tatsächlich genau so passiert ist, weil das genau das ist, was Ananda damals so erzählt hat. Ich weiß noch genau, es war damals da, im Sommer und so weiter. Das gibt den Sutras den Stempel der Authentizität. Also, die Sutras gehen direkt zurück auf den Buddha und die Sutras enthalten die Stimme des Buddha. Auch wenn der Buddha tot ist, als Mensch, als Person, seine Lehre, Buddhas Stimme, ist quasi eingefroren, aufgezeichnet. Tonkonserven, könnte man sagen. Die Sutras wurden zuerst nicht niedergeschrieben. Das hätte auch nicht viel genützt, weil niemand lesen konnte oder fast niemand lesen konnte. Und gewünscht war ja, dass die Stimme des Buddha von den Schülern gehört werden kann. Also brauchte man ein anderes Medium. Das Medium dafür, weil es noch keine MP3-Player gab oder sowas, war, wir zeichnen das nicht elektronisch auf, gab es noch nicht. Wir zeichnen es nicht mal mit Schrift auf, gab es auch noch nicht. Wir zeichnen es einfach als Rezitation auf. Das heißt, alles, was der Buddha gesagt hat, wurde umgebaut in Rezitationen. Und der Weg, das Ganze zu konservieren, war das Gedächtnis der Leute, die das rezitiert haben. Kennen wir alle, deswegen, oder vielleicht nicht deswegen, aber ihr merkt es, dadurch, dass wir das Hanya Shingyo und das Hakuin auf Deutsch rezitieren, auch nur einmal am Tag, kann man es, wenn man ein Session, ein Wochensession hinter sich hat, entweder ganz oder fast auswendig, einfach durch diese ständige Wiederholung. Die Formen, die wir rezitieren, zum Beispiel vom Hanya Shingyo, sind aber jetzt schon die modernen Formen. Die sind nicht dafür gedacht, rezitiert zu werden, um sie auswendig zu lernen. Die sind sehr knapp. Die Original-Sutras, habe ich ja manchmal vorgelesen, sind etwas ermüdend, weil sie unglaublich viele Wiederholungen haben. Sie haben eine bestimmte Struktur und gehen sie sehr systematisch durch und wiederholen jeden Part 2 bis 3 Mal, einfach um diese Memorierungswirkung zu verstärken. Das ist sehr hilfreich, um sie auswendig zu lernen. Und für eine Zeit vor der Schrift war das auch eigentlich der einzige Weg. Das ist nicht die einzige Religion oder Tradition, die diesen Weg gefunden hat. Natürlich sind ganz viele religiöse Texte früher nur so überliefert worden, über Rezitation und auswendig lernen in Liedern. Sobald dann die Schrift erfunden wurde, hat man gemerkt, dass es einfach sehr viel Aufwand ist, diesen ganzen Scheiß aufzuschreiben und dass man das nicht mehr braucht. Man kann es ja nachlesen. Das ist dann passiert, unter anderem, als die Sutras von Indien nach China kamen. Es ist schon erwähnt, das Hanya Shingyo im Original ist mindestens 10-mal so lang wie die Fassung, die wir haben. Wiederholung, Ausschmückung, blumig, sehr schön. Das kam wahrscheinlich bei den Chinesen nicht besonders gut an. Die konnten nämlich schon viel länger lesen. Und diese ständige Wiederholung, das erste Mal, okay, da findet man den Refrain noch gut. Aber irgendwann ist das kein Ohrwurm mehr, sondern einfach nur nervig. Ständige Wiederholung. Laber mich nicht voll, bring's auf den Punkt. Und das haben sie gemacht, die Übersetzer. Wir haben das Ganze radikal zusammengeschnitten. Und diese ganzen Wiederholungen rausgeworfen. Und wahrscheinlich haben sie ja auch einen Gutteil dessen, was sie für überflüssigen Schmuck hielten, einfach rausgeschmissen. Sehr straight. Also einmal mit der Handsäge da durchgegangen und die Hälfte weggeflext. Das hat den Vorteil, dass wir das Hanya Shingyo so schnell rezitieren können. Wir brauchen nicht so viel Zeit. Es hat den weiteren Vorteil, dass das Hanya Shingyo in unserer Fassung sehr kompakt, sehr gedrängt, geradezu epigrammatisch ist. Das heißt, es hat eine sehr hohe Informationsdichte, könnte man sagen. Es kommt auf den Punkt in einem sehr kurzen Text. Das heißt, die Stimme des Buddha hat sich auf dem Weg von Indien nach China offensichtlich sehr stark verändert. Zurechtgeschnitten, die Wiederholung, die man übrigens vorher erst eingefügt hat, damit das Ganze memorierbar ist, wurde wieder rausgeschnippelt. Natürlich auch ein Problem, die Kunst des Übersetzens war damals bei weitem nicht so fortgeschritten wie heute. Es gab diese ganzen Wörterbücher nicht. Man hat zum Beispiel bei Indisch und Chinesisch zwei Sprachen, die sich eigentlich sehr fremd sind. Und man hat natürlich sofort den Effekt, wenn man indische Sutras, indische Texte aufschreibt, auf Chinesisch, dass man einen großen Teil der Semantik verliert. Was meine ich mit Semantik? Die indische Sprache, aufgeschrieben, die war inzwischen aufgeschrieben, hat eine sehr klare Grammatik. Das heißt, dadurch, dass die ganzen Wörter, Verben, Nomina gebeugt sind, kann man die Satzstruktur sehr klar erkennen. Da ist nicht sehr viel Mehrdeutigkeit drin. Das ist so ähnlich wie ein bisschen wie Latein. Latein ist auch eine sehr scharfe Sprache. Sprachen, die das nicht haben, zum Beispiel Englisch, hat es auch ziemlich wenig. Dadurch, dass es sehr wenige bestimmte Artikel gibt. Also alles ist de. Dass es weniger gebeugte Formen gibt, sind vieldeutiger. Und wenn ich ein Schriftzeichen aufschreibe, dann ist das eine Wortwelt. Einen chinesischen Text lesen heißt, aus einer Welt von Wörtern eine Bedeutung extrahieren. Also da steht dann nicht der Buddha wird in alle Zukunft dafür sorgen, dass wir die Befreiung finden, sondern da steht Buddha, Zukunft, Befreiung oder sowas. Und dann kannst du rausfinden, was das bedeutet. Sehr vieldeutig. Das merkt man auch, wenn man sich Übersetzungen wieder aus dem Chinesischen wieder in eine moderne westliche Sprache anguckt. Die Urtexte sind alle ungefähr gleich, auch wenn es da Variationen gibt. Die Übersetzungen sehen teilweise extrem verschieden aus. Wir merken das, wenn wir unseren Sutra-Abend machen und zum Beispiel jetzt das Sutra des sechsten Patriarchen lesen, dann hat man drei verschiedene Übersetzungen. Oder Eiko hat dann noch eine japanische dabei. Und teilweise findet man die Texte überhaupt nicht wieder. Man weiß gar nicht, was gemeint sein soll mit einer bestimmten Passage, die übersetzt wurde. Man kann sich ein bisschen orientieren. Es kommt nach dem. Also da müsste es jetzt eigentlich sein. Und dann, aha, das ist der gleiche Urtext. Also, die Illusion, die man ursprünglich hatte, als man die Lehren des Buddha memorierte, dass man quasi eine 1:1 Kopie des Wortes des Buddha hätte, die bricht immer weiter auf. Je weiter die Zeit fortschreitet und die Lehre sich auch im Raum weiter bewegt. Die Lehre verlässt ihren ursprünglichen Herkunftsort, sie verlässt ihre Herkunftszeit, sie verlässt ihre Herkunftsbedingungen. Wie gesagt, als die Lehre ausgesprochen wurde, gab es noch kein Geld. Deswegen kommt Geld in den ursprünglichen buddhistischen Sutras nicht vor, weil es das nicht gab. Es gab kein Geld. Also, auch die ursprünglichen Bedingungen werden überwunden und die Lehre passt sich an. Die Stimme Buddhas verändert sich über die Zeit. Die scharfe Trennung zwischen dem, das hat der Buddha gesagt, und das hat der Buddha nicht gesagt, wird immer schwieriger. Auch deswegen, weil die Lehre des Buddha einer immer weiteren Gesellschaft zugänglich wird. Die ursprüngliche Lehre, die wir aus dem Pali-Kanon kennen, ist eine Auslegung, die eigentlich das monastische Leben begünstigt. Das heißt, das ist eine Lehre, die Mönche und Nonnen bis zum Ende durchdringen können, normalerweise. Und Laien können die ein bisschen unterstützen und können dadurch ein bisschen gutes Karma abkriegen, sich auch ein bisschen weiterentwickeln. Dass aber ein Laie Befreiung finden könnte, das wird im Pali-Kanon mal erwähnt, dass es tatsächlich vorgekommen ist, aber eigentlich eher als skurrile Besonderheit und eher im Sinne von die Ausnahme bestätigt die Regel. Kann mal passieren. Also eine Frage ist zum Beispiel, kann ein Hausvater heiliger sein? Ein Hausvater ist jemand, der ein Familienvater ist, ein Zuhause hat. Das heißt, er bricht nicht in die Hauslosigkeit auf und er lässt seine Familie nicht im Stich. Kann der heilig werden? Kann der Befreiung erlangen? Und dann wird das diskutiert. Eigentlich geht das nicht, aber man findet, der und der hat es dann doch getan. Also es scheint prinzipiell doch möglich zu sein. Aber unterm Strich, für die große Masse war das vollkommen klar, das ist eine Lehre für Mönche und für Nonnen. Das ist eine Lehre für Berufsbuddhisten. Hobbybuddhisten können auch ein bisschen davon profitieren, ein bisschen was Gutes mitnehmen, aber Befreiung ist für die nicht drin. Das könnt ihr vergessen. Vielleicht im nächsten Leben, also wenn ihr in diesem Leben die Mönche und Nonnen gut unterstützt und ihnen immer was zu essen gibt, dann kriegt ihr gutes Karma. Und mit dem guten Karma könnt ihr dann im nächsten Leben vielleicht Mönch oder Nonne werden und dann schafft ihr es. Das sind natürlich auch die Grundregeln eines gesegneten Zusammenlebens. Hat eine spirituelle Elite, von den anderen durchgefüttert wird, materiell. Und da das ja ein großes Unrecht wäre, muss man halt irgendetwas finden, wie das ausgeglichen wird. Der Ausgleich findet halt dadurch statt, dass die den anderen die Lehre geben und die Möglichkeit, gutes Karma zu kriegen. Funktioniert in allen Theokratien so. Warum nicht auch im Buddhismus? Aber ich sagte, diese ursprüngliche Sicht aus dem Pali-Kanon, wenn die bis zum Ende durchgezogen worden wäre, dann wäre der Buddhismus immer noch eine kleine, lokal begrenzte Religion irgendwo in Südostasien. Das ist aber nicht passiert. Die Lehre des Buddha, die Stimme des Buddha wurde angepasst. Das heißt, die Stimme des Buddha musste jetzt auf einmal auch Leute berücksichtigen, denen das nicht gereicht hat, die also zum Beispiel nicht gesagt haben. Als Laie bin ich sowieso immer nur ein Buddhist zweiter Klasse, kann auch bestenfalls eine Befreiung zweiter Klasse kriegen, geschweige denn als Frau, das ging teilweise gar nicht, wenn man bestimmte Strömungen im Pali-Kanon glaubt. Das ist für mich nicht akzeptabel. Packt euren Scheiß wieder ein, geht weiter. Also hat man die Stimme des Buddha angepasst. Das heißt, nicht nur, dass man vorher Sachen rausgeschnitten hat, man hat eben auch Sachen neu geschrieben. Und zwar mit dem Hintergrund, dass man der Überzeugung war, die Stimme des Buddha ist nicht eins zu eins das, was der Buddha gesagt hat, sondern das, was er gemeint hat, worum es ihm eigentlich ging. Das schien schon ein bisschen durch in dieser Frage mit den wichtigen und unwichtigen Geboten. Da hat der Buddha selbst schon angedeutet, mir ist es nicht wichtig, dass ihr wortwörtlich das tut, was ich immer mal gesagt habe, sondern mir ist wichtig, dass ihr den Sinn dessen erfasst und dass ihr den Nutzen der wichtigen Dinge beibehaltet. Also, aus dem, was der Buddha wortwörtlich gesagt hat, was ursprünglich die Stimme des Buddha war, wurde: entscheidend ist das, was in Einklang steht mit der Lehre des Buddha und was zur Befreiung führt. Was führt zur Befreiung? Am Anfang gab es nicht besonders viele Methoden. Ursprünglich war die buddhistische Praxis übersichtlich verglichen mit heute. Wenn man sich all die Traditionen anguckt, die es heute gibt, gibt es da ja alles Mögliche. Die ursprünglichen Formen der Übung. Dann sind irgendwann Mantren hinzugekommen, Visualisierungen, spezielle Ritualübungen, später dann auch Formen von Anbetung. Also wirklich ein Weg der Fremderlösung. Das heißt, ich vertraue mich einem Buddha oder einem Bodhisattva an und nehme meine Zuflucht zu dem und rezitiere seinen Namen. Und dadurch bekomme ich seine Kraft nach und nach. Und wenn ich alles richtig gemacht habe und ich mich im Augenblick des Todes daran erinnere, dann werde ich nach meinem Tod nicht wieder auf dieser Welt geboren, wo ich schlechte Bedingungen habe, sondern ich werde im entsprechenden Buddha-Paradies wiedergeboren. Und im Buddha-Paradies sind dann die Bedingungen so, dass auch jemand wie ich Befreiung finden kann. Also ein ganz breiter Fächer, ein ganz breites Spektrum von Methoden, die es auf einmal gibt. Und es ist vollkommen klar, aus meiner Sicht, auch wenn alle das behaupten, dass sie sich auf die ursprüngliche Lehre des Buddha berufen, dass diese Methoden damals in dieser Form nicht existiert haben. Sie sind in Jahrtausenden entwickelt worden, weiter verfeinert worden, aber es gab sie so ursprünglich wahrscheinlich nicht. Teilweise ist es dann so, dass das Ganze zu kompliziert wird. Zusätzlich zu der relativ einfachen Lehre, die der Buddha geschaffen hatte, 4 edle Wahrheiten, ein paar andere Grundprinzipien, hat man auch das Erklärungssystem der geistigen Welt immer weiter ausgebaut. Immer komplexer. Sehr komplexe Gedankengebäude. Und während man die 4 edlen Wahrheiten auf eine DIN A4-Seite schreiben kann, kann man die restliche Weiterentwicklung der buddhistischen Psychologie auch nicht in eine normale Bibliothek packen, wenn man es nicht elektronisch macht. Es ist einfach unglaublich viel Text. Komplizierte, interessante, scharfsinnige Theorien, bisschen wie das Shurangama Sutra, was wir gestern hatten. Typisch ist für Zen eigentlich, aus dem Shurangama Sutra kommt ein kleiner Absatz in diesem Koan. Und dieser kleine Absatz ist alles, was im Zen von dem Shurangama Sutra übrig bleibt in der Koan-Ausbildung. Aber das ist auch so ein dickes Buch. Und davon gibt es ganz viele. Wie gesagt, scharfsinnig, aber alle relativ schwer zu verstehen, relativ abstrakt. Und wenn man alle diese Lehren wirklich vollkommen verstehen wollte, dann müsste man halt wieder ein Vollzeitstudium der buddhistischen Psychologie machen, sozusagen. Das ist so ein bisschen das, was gerade im tibetischen Buddhismus tatsächlich gemacht wird. Da studiert man halt sozusagen buddhistische Psychologie, man könnte auch sagen Theologie, über ein paar Jahre, da macht man seinen Doktor und lernt immer mehr. Von Zeit zu Zeit bildeten sich dann immer so kleine Punk-Bewegungen. Die Punks waren der Meinung, das ist alles Gelaber. Es ist ja super, dass ihr diese ganzen Sutras auswendig könnt und dass ihr mir diese ganzen Konzepte erklären könnt. Aber ich glaube dir nicht, dass du befreit bist. Ich glaube, du bist einfach nur aufgeblasen von dem Wissen, was du mit dir rumziehst. Eine der bekanntesten Punk-Bewegungen ist natürlich Zen. Zen ist eine Reaktion auf eine Überkomplizierung der buddhistischen Lehre und eigentlich ein Rückblick wieder back to the roots. Wir wollen wieder zurück zu den Wurzeln, lassen wir den ganzen Scheiß jetzt mal weg, das bringt nichts. Und zurück zu dem, was aus Sicht der Zen-Leute das Entscheidende an der Lehre des Buddha ist. Das Entscheidende an der Lehre des Buddha aus Sicht des Zen ist nicht eine komplizierte Welterklärung, dass man ganz viel im Kopf hat, sondern dass man ganz wenig im Kopf hat. In dem Sinne, dass man sehr wenig hat, was man zwischen sich und die Wirklichkeit stellt. Das bedeutet dann auch, das Wichtigste ist, als Stimme Buddhas, nicht irgendetwas, was irgendjemand aufgeschrieben hat, sondern alles das, woraus ich lernen kann. Wenn ich eine Form von Lernen übe, die von mir selbst wegführt, die nicht dazu führt, dass ich freier werde, dann taugt sie nichts. Jede Stimme ist des Buddhas Stimme, bedeutet, wirf diese Vorstellung von Gelehrtheit weg. Einer der größten Exponenten dieser Sichtweise, könnte man sagen, ist Joshu. Joshu tut auch etwas total Punkiges für chinesische Verhältnisse. Er sagt, ich bin bereit, einem alten Mann Belehrung zu erteilen und ich bin bereit, von einem Neugeborenen zu lernen. Für chinesische Verhältnisse ein Skandal. Es gibt eine ganz strenge Hierarchie von alt nach jung. Ältere lehren Jüngere. Junge sind klein, haben Respekt zu haben, haben zuzuhören, dürfen vielleicht Fragen stellen, aber mehr nicht. Auf keinen Fall widersprechen und schon gar nicht versuchen, jemand, der älter ist als ich, Belehrungen zu erteilen. Und Joshua sagt, ich bin bereit, von einem Säugling zu lernen und einem alten Mann Belehrung zu erteilen. Jede Stimme ist des Buddhas Stimme, bedeutet, die Stimme eines Säuglings ist Buddhas Stimme. Nicht das, was irgendwo aufgeschrieben wurde. Nicht, was irgendwo in den Sutras steht. Und letztlich auch nicht das, wovon wir glauben, dass es die authentischste Form der Lehre des Buddha ist. Sondern die Stimme Buddhas ist das, was mir dabei hilft, Befreiung zu finden. Das heißt, wenn ich der Stimme des Buddha lauschen will, dann ist die Empfehlung, lausche dem, was unmittelbar bei dir ist. Lausche bei dem, was dich unmittelbar beeinflusst. Schau dich selbst an. Schau in deine Umgebung, schau in dich selbst, erfahre dich selbst, erkenne dich selbst. Das ist die Stimme des Buddha. Und unsere Aufgabe ist es, zu versuchen, diese Stimme zu hören. Vielen Dank. Viel Spaß beim Lauschen.